Was zusammengehört, spielt gegeneinander. Macht euch bereit für eine neue Folge von Lieblingsgegner. Eurem Brettspiel-Podcast mit Simon und Simone. Sie teilen alles, außer den Sieg.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von eurem Lieblingspodcast Lieblingsgegner.
Hoffen wir es mal, ne?
Hoffen wir es mal. Ich sitze hier gegenüber vom Simon.
Und ich gegenüber von der Simone. Hallo.
Hallo.
Wir haben heute wieder einen bunten Blumenstrauß an tollen Spielen mitgebracht. Zwischen Hype-Titeln der Messe, die mal ganz besonders in Augenschein genommen werden, aber auch wieder, ich sag mal, die ganz kleinen Titel, die wahrscheinlich kaum jemand kennt. Und insgesamt wird das heute eine ganz, ganz wilde Mischung aus tollen Spielen, aus mittelmäßigen Spielen, aus Kritik und aus Faszination, würde ich sagen, oder?
Ja, Faszination, mal gucken.
Also ich, ja, für mich
doch,
ja.
Faszination vielleicht schon, das trifft es eigentlich,
ja, Faszination finde ich mir auch ein schönes Wort, weil ihr werdet heute auch überrascht sein. Also das sind Titel, die sind auch wieder sehr unique. Die machen etwas, was andere Titel auch nicht machen. Zumindest der eine oder andere vielleicht.
Ja, womit wollen wir denn anfangen?
Ja, generell kann man ja sagen, wir haben jetzt an dem Wochenende mal wieder einen ganz tollen, ja, es war ja nicht nur ein Brettspieltag mit meinem besten Freund dem Tobi gehabt, sondern wir waren ja auch abends noch auf dem Konzert und haben uns da Musik von Hans Zimmer angehört. Aber davor, es gehörte zur Tradition, der Tobi, der spielt ja mit uns eigentlich immer Bombasters, kann man ja sagen.
Und das haben wir auch gemacht und wir waren wirklich gut dieses Mal.
Ja, also letztes Mal haben wir eine sehr schlechte Streak gehabt. Irgendwie das eine Level haben wir irgendwie nicht hinbekommen wollen. Das war aber auch wirklich eins der knackigsten, die wir bisher hatten.
Aber ich glaube, diesmal haben wir bestimmt 8, 9 Level durchgespielt.
Ja, es ging sehr, sehr fix. Also wir haben auch wirklich, ich glaube, fast alle gewonnen, ne? Also da war kaum eine Niederlage dabei.
Ja.
Ja, nach wie vor Bombasters natürlich ein ganz tolles Spiel.
Ein bombastisches Spiel.
Ja, so sieht's aus. Und vielleicht erinnert ihr euch noch, ich weiß gar nicht, ob ich es erzählt hatte, aber an meinem Geburtstag habe ich ja mit dem Tobi auch alleine ein paar Spiele gespielt. Und da habe ich dann nochmal getestet, wie sieht's denn bei ihm mit Deduktion aus? Weil Bombasters ist ja logischerweise ein Deduktionsspiel, logischerweise.
Ja, ja.
Und hatte da ja Alphabet Code und Digit Code gezeigt und die fand er auch beide ganz cool. Und dann dachte ich jetzt, gerade frisch aus unserem Briefkasten geholt, das Spiel Signal. Und Signal ist im Endeffekt auch ein Deduktionsspiel, ein Rätselspiel, bei dem wir ja One versus Many vielleicht haben, wenn man das
Nein,
so sagen will.
Nein, wir haben ja nicht One versus
One
Many.
One meets Many.
Ja, das trifft es, denn wir spielen ja alle gemeinsam. Wir wollen ja gemeinsam gewinnen. Es ist ja nicht One versus Many.
Ja, also Signal ist ein Spiel von DVC Games, die auch Kovitz gemacht haben. Darüber haben wir ja schon gesprochen. Ihr erinnert euch an das Spiel, wo wir die Rahmengeräusche gemacht hatten.
Ja.
Und das Spiel ist definitiv deutlich ernsthafter und ist genauso nischig. Also auch das Spiel, ich habe es aus Belgien jetzt, glaube ich, importiert, ist von Jasper Beatrix, der auch ja Kovitz gemacht hatte. Und es geht um ein Alien, mit dem kommuniziert werden soll, kann man kurz umsagen. Und wenn ihr euch Bilder zu dem Spiel anschaut, das könnt ihr natürlich gerne bei unserem Instagram-Kanal machen, denn dort laden wir immer für jede Folge die passenden Bilder zu den Spielen hoch. Dann könnt ihr euch da ein bisschen was anschauen zu. Und bei Signal geht es darum, dass ja die Menschen Expertinnen darstellen, die mit Aliens kommunizieren wollen. Und eine Person am Tisch wird das Alien verkörpern und wird nach gewissen Bedingungen mit den Expertinnen kommunizieren.
Genau, und wir haben 25 verschiedene Aliens in dem Spiel und wir haben immer ein gemeinsames Ziel, eine gemeinsame Zielkommunikation,
genau,
die wir erreichen wollen. Das können jetzt sein, so mal ganz, ganz wild ins Blaue gegriffen, 3 schwarze Würfel, die nebeneinander liegen. Kann sein, dass das Ziel ist von einem Alien. Und dann müssen die Expertinnen versuchen, mit den zur Verfügung stehenden Würfeln und Formen, das sind diesen weiß und schwarz, und wir haben Kreise, wir haben Würfel, wir haben Dreiecke, wir versuchen, eine Nachricht auf das Board zu legen Und das Alien muss antworten nach bestimmten Regeln. Da steht dann zum Beispiel, weiße Würfel werden vom Board entfernt, schwarze Dreiecke werden nach außen geschoben und so weiter und so fort. Und am Ende, nach der Antwort des Aliens, soll eben quasi diese Zielaufstellung auf dem Board sein.
Man könnte es so darstellen, wir kommunizieren mit dem Alien und erwarten eine gewisse Antwort. Und wenn wir diese gewisse Antwort erhalten, dann ist die Phase 1 vorbei. Also wenn wir einmal dieses Zielmuster haben, dann ist die Phase 1 vorbei. Das heißt, wir haben hoffentlich, kommen wir gleich drauf,
ja,
die erste Regel, nachdem das Alien eben kommuniziert, herausgefunden und gehen in Phase 2. Das heißt, das Alien kommuniziert ab da an durch zwei Regeln. Die erste bleibt bestehen, aber es kommt wieder eine neue Ebene dazu. Das Ganze machen wir so lange, bis wir tatsächlich alle drei Ebenen absolviert haben, erfolgreich. Und das kann ganz schön knackig werden.
Ja, aber es ist sehr, sehr rätselig.
Es ist sehr abstrakt, ne? Also man hat wirklich zur Kommunikation verschiedene Holzmaterialien, die man eben auf so eine Tischdecke legt, die ein bisschen gewölbt wieder ist, ein bisschen schade.
Ja, die ist nicht ganz so qualitativ.
Nee, die müsste halt gebügelt werden, wie man es so kennt. Aber mich stört das jetzt persönlich auch nicht. Ich finde, generell ist das so ein Spiel, was erstmal sehr abstrakt wirkt. Und man weiß auch ganz am Anfang des Spiels gar nicht, was soll ich denn jetzt überhaupt wohin legen. Da hilft es dann eben doch, sich auch mal das Alien anzuschauen. Denn das finde ich ganz toll bei diesem Spiel, dass die Aliens alle einen Namen haben. Wir haben jetzt zum Beispiel gespielt gehabt Magnetism. Ich werde jetzt nicht zu viel, ich werde nicht spoilern, keine Sorge. Aber Magnetism hat ja das Wort Magnetismus in sich.
Das ist die Übersetzung.
Und die sagt uns aber auch oder gibt uns so einen kleinen Hinweis zu diesem Alien eben. Das heißt, wir wissen, die Regel wird irgendetwas mit Magnetismus zu tun haben. Ja, der zweite war, glaube ich, oder den ich gespielt hatte, war Alchemist, ne?
Ja.
Also da wussten wir, okay, da passiert auch irgendwas mit Sachen, die miteinander, weiß ich auch nicht, ne? Alchemie eben. Und der letzte war, glaube ich, den wir jetzt noch gespielt hatten, war Gravity. Also auch da,
ja,
wenn ich an Gravitation denke, dann ist ja klar, dass Sachen sich anziehen oder wie auch immer. Und das finde ich ganz geschickt, weil man hat so einen kleinen Ansatz schon und denkt so, aha, okay, darum könnte es gehen. Aber das gibt überhaupt gar keine großen Hinweise. Das ist so das Problem, was man dann hat. Man denkt jetzt, okay, das ist ja ein krasser Hinweis, dass wir wissen, dass es um Magnetismus geht. Nee, der Clou kommt ja erst noch, weil wir müssen ja den Magnetismus irgendwie so ein bisschen lösen. Und das finde ich total geschickt, weil es auch so eine Mischung auch aus verschiedenen Rätseltypen ist. Das eine ist ein bisschen physikalisch sogar, bei dem anderen geht es eher um Kombination von Sachen. Also ich fand jetzt die drei Rätsel, die wir gespielt haben, schon sehr abwechslungsreich und auch sehr unterschiedlich. Und das fand ich richtig gut.
Ja, das auf jeden Fall. Die Regeln waren super unterschiedlich. Die waren auch unterschiedlich gut für uns rauszufinden. Aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Das war sehr interessant.
Also ich würde auch behaupten, also das Einsteigerlevel war unfassbar schwer. Also falls ihr daran ein bisschen zerbrechen solltet, also ihr sagen solltet, Mensch, wieso dauert das so lange, wir kriegen es nicht hin. Wir haben es geschafft, aber wir haben, glaube ich, 40, 50 Minuten gebraucht.
Ja,
ne?
Ja, und da vielleicht den Tipp, wenn ihr das spielt, die Person, die die Anleitung liest, sollte am besten auch das erste Alien spielen, denn die erste Alien-Karte ist quasi auch in der Anleitung abgebildet. Da kann man die Regeln der Karte schon lesen. Und deswegen macht das natürlich Sinn, dass dann derjenige, der das gelesen hat, auch das Alien spielt. Sonst macht ihr euch ja selber den Spaß kaputt.
Absolut. Man kann dazu sagen, es steht da irgendwie bei Boardgame Geek auch 10 bis 20 Minuten. Die anderen Rätsel haben wir auch in der Zeit gelöst, kann man sagen. Da muss ich aber auch dazu sagen, also bei meinem Rätsel, das ich geleitet habe quasi, und das ist eben auch das Interessante bei dem Spiel, dass man eben diese Rätsel auch begleitet. Und nicht nur einfach wie eine KI quasi immer Sachen rausgibt, da kommen wir gleich drauf, habe ich schon das Gefühl gehabt, dass es auch so ein bisschen, ihr habt schon genau den richtigen Nerv getroffen gehabt
bei
dem Rätsel.
Ja, aber wir sind auch Füchse, würde ich sagen.
Ja, und ich habe den Tobi auch nachher gefragt, ob er das absichtlich so gelegt hatte. Ich werde dir nicht verraten, was. Und das hat er tatsächlich gemacht. Man muss bei dem Spiel so ein bisschen sich überlegen, wie man die Sachen hinlegt, um möglichst viel zu erfahren.
Genau.
Das finde ich ganz interessant.
Genau, und man muss Dinge ausprobieren, und nicht für jedes Teil, sag ich mal, dieselbe Logik befolgen.
Mhm.
Ne? Das war ja bei dir auch so, dass quasi nicht jedes Teil derselben Logik gefolgt ist. Und erst dadurch haben wir quasi dann rausgefunden, was denn die Regel ist. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man sich da nicht versteift auf eine Sache. Das habt ihr tatsächlich so ein bisschen gemacht.
Ja.
Die beiden haben nämlich immer wieder dieselbe Ausgangssituation gelegt und ich konnte da quasi denen nicht zeigen mit, dass das, wovon sie ausgehen, was die Regel ist, gar nicht so genau stimmt.
Ja.
Und das hat es den beiden ein bisschen schwer gemacht später.
Vielleicht aber auch, ja, also es ist sicherlich auch, weil es das erste Level war. Beim ersten Level bist du ja erstmal irritiert und weißt auch gar nicht, wie geht das jetzt überhaupt, ne? Wir kannten uns ja gar nicht aus in dem Spiel.
Ja, ja, klar.
Das hat natürlich davon profitiert, dass wir dann noch ein paar Partien mehr gespielt haben und dann kommt man auch so ein bisschen mehr in diesen Denkflow rein. Aber was du sagst, ist auch total wichtig, denn das Schöne, was ich bei dem Spiel richtig gut finde, ist, alle am Tisch sind involviert.
Ja.
Und zwar gleichermaßen. Nicht gleichermaßen ist vielleicht zu viel gesagt, aber man fiebert als Alien total mit. Und es ist ja die Aufgabe des Aliens, das Rätsel so gut wie möglich den anderen auch zu transportieren, deren Regel offen zu legen. Ja?
Genau, das äußert sich nämlich darin, dass die Regeln schon auch immer eine gewisse Offenheit mit drin haben, die man selber ausfüllt. Das heißt, wenn da steht, bewege den und den, die und die, die Figur, dann darfst du selber entscheiden, wie weit oder vielleicht in welche Richtung. Oder wenn du mehrere bewegen darfst, kannst du die eventuell unterschiedlich weit bewegen. Oder also du hast immer einen gewissen Grad an Offenheit. Und da muss man dann selber auch ein bisschen überlegen, wie nutze ich diese Offenheit, die mir bleibt, diesen Spielraum, den ich habe, wie nutze ich den, um eben den anderen dadurch auch noch einen Hinweis zu geben.
Ja. Und das finde ich total spannend. Zudem hat man noch 3 Kommunikationskarten, die man theoretisch einsetzen kann als Alien, womit man quasi aktiv in deren Kommunikation eingreifen kann, wie zum Beispiel Sachen zu verrücken auf dem Spielbrett oder 3 Worte aus deren Regel zu erzählen. Das ist gar nicht so wirklich hilfreich, wie man erstmal denkt.
Ja, weil 3 Worte sehr wenig sind.
Ja, und also das Spiel hat eine Menge Kreativität, sieht zudem auch wirklich optisch super aus. Die Aliens sind sehr, wie soll man das sagen, es hat so eine richtige Schwarz-Weiß-Optik, die sich durchs gesamte Spiel zieht. Das ist stylisch. Das ist einfach ein richtig stylisches Spiel.
Und die Aliens sind cool und süß und putzig.
Ja, und wie gesagt, ich finde das sehr intelligent, das Alien-Design, weil es immer etwas mit dem zu tun hat, mit diesem Oberbegriff, mit dem es was tut. Und ich habe so Bock, die anderen Aliens jetzt herauszufinden. Wir werden das an Silvester auf jeden Fall machen und es wird hier nochmal ein Update geben. Ich werde das aber auch, weil ich es so gut finde, tatsächlich auch mal zum Spieletreffen mitbringen und dann als Alien eben spielen, die Level, die wir schon gespielt haben. Das ist ja der Vorteil bei diesem Spiel. Du kannst ja nicht nur alle Level einmal durchspielen als Spieler, sondern du kannst ja auch wirklich durch das Leiten des Aliens, was ja auch Spaß macht, kannst du ja wirklich auch verschiedene Gruppen nochmal bedienen. Und ich finde auch den Umfang von 25 Aliens tatsächlich sehr, sehr gut. Also gedacht, wenn da jetzt 10 drin wären, wäre schon wenig. Aber ich finde, das ist ein, also wenn die alle von der Qualität so sind, wie die ersten 3, die wir jetzt gespielt haben, dann muss ich sagen, kann ich es kaum erwarten, weiterzuspielen. Der Tobi fand es ja auch gut.
Ja.
Wir dürfen es weiter auf den Tisch bringen.
Ja, das ist immer gut.
Und ich finde die Rätsel wirklich auch knackig. Also ich fand selbst die Rätsel, die wir schnell gelöst haben, da musste man eben wirklich überlegen, was mache ich jetzt wie genau? Und man hat ja eine gewisse Anzahl an Versuchen auch zur Verfügung. Also man kann auch ruhig mal völligen Quatsch machen. Das ist nicht schlimm, gibt halt weniger Punkte. Ist das schlimm? Nee, finde ich nicht. Hauptsache man löst es irgendwie. Und es hat eine aufsteigende Schwierigkeit, hast du gesagt.
Ja, und das Coole ist ja, es ist ja nicht nur damit getan, dass du rausfindest, welche Regel das ist oder welche Regel ungefähr, sondern du musst es ja dann auch noch quasi rückwärts so vorbereiten, dass nach allen 3 Regeln eben dieses Zielgebilde rauskommt. Und da muss man auch so ein bisschen um die Ecke denken manchmal, wie man das denn jetzt hinbekommt, dass man eben das Ziel erfüllt.
Ja, hast einen guten Punkt. Ja, stimmt. Also gerade in dem Rätsel, was du hattest, wir hatten die eine Regel dachten wir ja, hätten wir richtig. Und als wir dann wussten, sie ist richtig, mussten wir trotzdem noch überlegen, wie kriegen wir es denn jetzt hin, dass das trotzdem irgendwie funktioniert. Weil gerade wenn sich Teile vielleicht auch noch gegenseitig eliminieren und so, du musst wirklich dann umdenken und denken, ah, okay, dann starten wir jetzt so und dann geht's so. Also es ist ganz
Genau. Dann muss man denken, okay, wir brauchen am Ende 3 Teile auf dem Board. Dann muss ich mit 5 Teilen starten, damit am Ende 3 übrig bleiben. Genau.
Also für wen ist das Spiel was? Ich würde sagen, für Rätselfreunde.
Genau, ja? Für kleine Knobelfreunde, für Denker, Denkfreunde.
Ja.
Für Leute, die da auch Spaß dran haben, beim Spielen ein bisschen Hirnschmalz zu investieren.
Und es ist ja wirklich sehr, sehr viel Rätsel. Ne? Man muss dazu sagen, ich würde es, glaube ich, nicht zu zweit spielen wollen. Das geht. Du kannst ja einer Alien, einer Expertin. Aber ich glaube nicht, dass das so cool ist, wie wenn man es zu dritt oder viert spielt. Denn das Spiel lebt ja auch von der Kommunikation untereinander, ne? Dass man sich damit, dass wir uns dann untereinander absprechen, was könnte denn der Tobi da jetzt für eine Regel haben. Gerade weil die Rätsel ja auch knackig genug sind, ist da auch jeder gefragt, da mal seinen Input reinzugeben und nochmal, weil jeder ja anders denkt, da einfach nochmal was auszuprobieren. Und ich finde, das hat mir in dem Spiel extrem gut gefallen, dass ich nicht das Gefühl hatte, dass das jetzt unsinnig ist, wie viele Leute am Tisch sitzen. Ne, für so Rätselspiele ist es ja häufig so bei Deduktionen, das ist eigentlich relativ egal, ob ich jetzt bei Planet X zu dritt oder viert oder zu zweiter sitze, ändert höchstens, oder ist jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, aber ändert fast nur an der Spieldauer etwas. So, das Rätsel bleibt ja das Rätsel und es hilft dir ja auch keiner. Oder auch bei einem Orapamein oder so, das spielst du ja zu zweit. Aber ich finde, bei dem Spiel ist schön, dass du eben dadurch, dass du zusammenspielst, das untereinander gut machst. Und das ist eben im Gegensatz zu anderen Deduktionsspielen wie Shipwreck Arcana, was ja auch ein kooperatives Deduktionsspiel ist, was wir sehr mögen. Da darfst du aber ja nicht kommunizieren. Ne? Also das ist ja der Unterschied zu Shipwreck Arcana.
Ja, du kommunizierst halt anders, genau.
Genau, und gerade dieses Absprechen untereinander und dass Alien versucht irgendwie durch ihre limitierten Methoden, das den anderen so einfach wie möglich zu machen, das ist einfach ein ganz tolles Spielkonzept. Hat mir richtig gut gefallen. Wie würdest du sagen?
Gefällt mir auch ganz gut. Ich muss auf jeden Fall noch ein paar Partien mehr spielen, ob sich das dann so hält oder ob jetzt einfach die 3 besonders Spaß gemacht haben. Aber ja, ich bin da offen. Offen für weitere
Update.
Partien. Ich find's auf jeden Fall auch ganz cool.
Wir werden ein Update geben, wenn wir dann alle 25 durch haben.
Genau,
wer weiß, wie lange das noch dauert.
Das
Keine
dauert
Ahnung.
Wahrscheinlich.
Ja, das sehr gut. Okay, dann machen wir doch weiter mit einem Spiel, was, glaube ich, bei uns beiden unterschiedliche Ansichten hervorgeholt hat. Das zieht sich jetzt durch die restlichen Spiele leider
fast
auch durch.
Ich wollte gerade sagen, welches meinst du denn dann damit, außer das eine?
Komm, wir machen weiter mit Coming of Age.
Ein
Spiel von Danny Garcia. Danny Garcia mögen wir ja beide für Barcelona. Das ist ja tatsächlich ein Eurogame, was sogar Simone gefällt. Und Simone ist ja wirklich sehr picky, was Eurogames angeht. Kann man ja schon mal so sagen. Ne?
Ja, doch, das kann man so sagen. Ich bin ja nicht so der Eurogame-Fan.
Wobei, du mochtest die Blumenstraße doch eigentlich auch. Die fandst du auch ganz gut.
Ich fand's gut, aber ich fand's zu langweilig.
Okay.
Ich fand's zu easy. Die Blumenstraße fand ich zu easy.
Ja, da hatte ich
doch die ganze Zeit immer, was war das nicht das mit den Blumen, die ich da die ganze Zeit alle vollgepuzzelt hatte?
Ja, aber das hatten wir ja nicht so richtig gespielt, weil wir da ja, oder weil zu Recht gesagt wird, das Spiel profitiert ungemein davon, dass du diese Flutungsmechanik hast, womit du das Spielende viel schneller auslösen kannst. Und da hatten wir, glaube ich, nur eine Partie, wo wir das sinnvoll genutzt hatten, weil wir das Spiel ja auch selber gar nicht besitzen. Aber ich mochte Blumenstraße auch ganz gerne und ich weiß, dass du das auch ganz cool fandest damals. Das müssten wir auf jeden Fall noch ein paar Mal mehr spielen. Nico Syndicate, auch ein cooles Spiel immer noch. Ja, und Coming of Age war so einer der Messetitel, den ich mir schon früh aufgeschrieben hatte, denn es geht quasi um, man könnte so ein bisschen sagen, das Spiel des Lebens, das Spiel des Lebens nicht, die Adoleszenzphase, ja, das Erwachsenwerden als Spiel quasi. Und das Ganze ist auch wirklich ganz niedlich gemacht. Man hat so einen riesigen Kopf, wo man ganz viele verschiedene Leisten hat. Man könnte sich das so vorstellen, im Gehirn geht ganz viel ab. Ja, und wir müssen in unserem Zug immer viele Würfel werfen und können dann gewisse Orte aktivieren. Manche werden auch erst im Laufe des Spiels verfügbar und versuchen so ein bisschen unsere privaten Ziele zu erfüllen, wollen aber vielleicht auch an den Orten gewisse Interaktionen machen.
Wir wollen Freundschaften aufbauen.
Auch ein ganz zentrales, wichtiges Element, was mit Sicherheit im Spiel zu dritt oder viert noch besser funktionieren wird, wobei ich es im Spiel zu zweit auch eigentlich ganz gut fand, dadurch, dass man eben verschiedene Möglichkeiten hat, im Spiel vorzugehen. Ja, und im Endeffekt würde ich sagen, ist es eher ein Dice-Placement-Spiel, was jetzt nicht die klassischen Worker-Felder hat, sondern eher Felder, wo man dann Leisten klettert und wo man seine Präsenz-Tokens hinlegt, um Bonusaktionen später auszulösen. Das ist so im Grobe genommen so Coming of Age.
Ja, viel weiter im Detail kann man es auch nicht erklären. Das ist ja
kann
ein
man schon, aber muss ja nicht sein.
Ja, dann dauert es halt eine halbe Stunde, bis wir es erklärt haben.
Ja, genau, ja. Also erstmal kann man dazu sagen, dass unsere Meinung in der Erstpartie relativ nah beieinander war. Wir waren beide unterwältigt, würde ich sagen.
Ja,
unterwältigt
trifft das ganz gut.
Ich hatte mir sehr viel von dem Spiel versprochen, gerade weil ich eben Danny Garcia auch sehr gut finde. Und ich glaube, bei dir war es auch so, dass du auch gedacht hast, so, das war es jetzt. Hä? Wir haben jetzt ein bisschen Leistenkletterei gehabt und jetzt hat sich es nicht so sonderlich entwickelt. Ich fand es in der Erstpartie unfassbar glückslastig. Ich fand, es war, also in der Erstpartie dachte ich, ja, aber ich würfel doch und dann kann ich da zwar so einen Negativ-Token nehmen, den ich dann irgendwie nachher erfüllen kann, aber ist das alles irgendwie ganz sinnvoll? Und hab so ein bisschen dann abgestempelt. Aber wir haben ja gesagt, wir sprechen hier zumindest zu 90%, außer bei den Specials, über Spiele, die wir auch mehrfach gespielt haben. Und so haben wir auch noch weitere Partien von Coming of Age gehabt, während sich deine Meinung nicht sonderlich verändert hat, muss man dazu sagen, Hat sich meine tatsächlich doch ein bisschen verändert.
Ja, woran liegt das denn? Also das, ich glaube, es ist, oder vielleicht kann ich es kurz machen, ich bin immer noch ein bisschen unterwältigt. Mich holt das Spiel nicht so ab. Ich dachte irgendwie, es würde mich ein bisschen abholen vom Thema her. Mhm. Aber vom Spielgefühl ist es für mich halt immer noch so ein bisschen Leisten klettern und würfeln, Wo ich hinkomme und irgendwie nicht so. Also ich habe immer nicht ganz so das Gefühl, dass ich da so viel krass in der Hand habe. Also habe ich eigentlich wahrscheinlich schon, aber ich fühle mich eher so ein bisschen mehr gespielt in diesem Spiel. Und genau, deswegen bin ich auch weiterhin eher unterwältigt und würde sagen, ich bräuchte es nicht. Aber jetzt ist vielleicht eher interessanter, warum sich deine Meinung denn geändert hat.
Ja, also erstmal würde ich sagen, gerade die zweite Partie hat bei mir deutliche Spuren hinterlassen, weil ich da gemerkt habe, dass das Spiel ja überhaupt gar nicht glücksabhängig ist. Denn ich hatte es dann auch online mal nachgelesen, es ist natürlich super sinnvoll, diese Tokens einzusetzen, die einen erstmal so einen unzufriedenen Typ auf das zufriedene Gesicht legen, die aber, wenn man sie einmal umgedreht hat, auch Bonuspunkte geben, wenn man in der Leiste ganz unten ist. Klingt super abstrakt, ist es auch. Im Endeffekt kann man sagen, wenn du etwas manipulierst, legst du etwas Negatives auf dein Board. Aber du hast die Möglichkeit in dem Spiel, und es gibt tatsächlich sehr viele Möglichkeiten, diesen Token da zu entfernen und wieder umzudrehen. Und dann hast du tatsächlich die Möglichkeit, dadurch sogar noch mal mehr Punkte zu bekommen. Und gerade in der letzten Partie sogar habe ich das extrem häufig gemacht, habe trotzdem nicht gewonnen. Ah, Mist, mit einem Punkt, glaube ich, war es der Unterschied. Mhm. Aber damit hatte ich deutlich mehr das Gefühl, dass es egal war, was ich gewürfelt habe. Ne, man kann auch sagen, in der ersten Runde würfelst du einen W4er, weil nur 4 Plätze zur Verfügung sind. In der zweiten Runde hast du dann 3 W8er sind es, nee, sind es W8er? W6er, 2 W6er. Dann 3 W8er und dann 3 W10er, glaube ich, ne?
Ja.
Und du hast ja dann in vielen Fällen einfach auch die Auswahl aus verschiedenen Würfeln, die du unterschiedlich hinlegen kannst. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich konnte da richtig gut beeinflussen, was ich im Spiel mache.
Ja.
Das ist das, was sich im Gegensatz zu der ersten Partie deutlich verändert hat, weil ich das Gefühl hatte, dass das Leistenklettern dadurch deutlich weniger random war. Ich auch vehement beeinflussen konnte, wie das voranschreitet. Was aber nicht ändert, dass ich das ähnlich sehe wie du, dass das für mich auch einfach zu viel Basic-Kost im Sinne des Leistenkletterns zum Beispiel ist.
Ja, ich muss dazu sagen, ich finde an sich diesen Mechanismus mit den Würfeln eigentlich ganz cool gelöst, dass man je nach Runde verschieden viele Würfel und auf die verschiedenen Felder kann. Und wenn ich mehr Würfel zur Verfügung habe, dann lege ich auch immer so Interest-Cubes dahin, wo ich nicht hin konnte. Dann kriege ich quasi später einen Bonus, wenn ich dann den Ort besuche. Das finde ich eigentlich ganz cool. Es sind aber zwei Sachen, die ich halt nicht so spannend finde. Das ist erstens, was man auf den Feldern machen kann.
Ja.
Das ist leider nicht so spannend. Das ist halt wirklich nur einmal die Leisten anpassen, so wie es da steht. Dann, wenn der Bus vorbeikommt, eine Freundschaft aufbauen oder die Bushaltestellenaktion machen.
Das und so eine Bonusaktion.
Dann,
ne?
Halt die Hauptaktion. Und die Hauptaktion fühlt sich für mich gar nicht spannend an, weil ich habe quasi die Wahl zwischen, ich kaufe mir eine Karte, die mir ein paar Punkte bringt.
Und ein paar und Bonus-Tokens Bonus. Vielleicht, ja.
Ich lege einen Präsenz-Token hin, damit ich später profitiere. Oder ich spiele eine Elternkarte aus und krieg quasi einen Bonuseffekt von meinen Eltern. Und ich finde, das ist tatsächlich recht langweilig als Hauptaktion deines Zuges sozusagen. Und was mich wirklich dann doch auch schon ziemlich stört an dem Spiel, ist tatsächlich, dass man bei den Zielen einfach quasi gespielt wird. Du kriegst am Anfang 4 Ziele ausgeteilt, die du am Ende des Spiels wertest.
Ja.
Und das auch nur, wenn du während des Spiels noch ein paar Karten in deinen Kopf reingelegt hast, weil die bestimmen, wie viele Ziele du werten darfst. Und das, was auf diesen Zielen drauf ist, finde ich, ist manchmal wirklich auch sehr glücksabhängig, ob du es hinkriegst, das zu erfüllen. Es gibt immer ein Ziel, da musst du 2 von 3 bestimmten Orten besuchen, beziehungsweise Präsenzen dahinlegen.
Ja, das kriegt man,
Man ganz gut hin. Aber die anderen 3 Ziele, finde ich, die werden schon echt schwer, weil da kommt es dann immer auch echt einfach auf die anderen Personen an. Also ich habe eigentlich immer ein Ziel, da geht es darum, dass ich irgendwo die Mehrheit habe.
Ja.
Bei der Freundschaft meistens. Da kommt es natürlich völlig drauf an, ob die andere Person halt einfach zufällig auch ganz viele Freundschaften aufbaut.
Ich habe immer die mit den Karten gehabt, dass ich mir Karten hätte ausspielen müssen, aber das ist alles auch nicht so lukrativ.
Ja, ich hatte jetzt immer das mit den Freundschaften. Entweder in Summe das die höchsten Freundschaftslevel oder die meisten die meisten unterschiedlichen Freundschaften. Das mit den Kassetten, dass man die Kassetten sammelt. Das ist kaum zu erfüllen bisher gewesen.
Ich würde dir widersprechen, das ist alles zu erfüllen, wenn du dich darauf vollkommen fokussierst.
Aber das finde ich ja doof.
Aber das macht überhaupt gar kein, also für mich schränkt es mich dann total ein und das, also ich habe in der letzten Partie wirklich darauf versucht zu achten, mir die Kassetten zu holen, die ich gebraucht habe, aber das war so schwer zu erreichen, weil du im richtigen Moment dann an der richtigen Stelle diese Kassetten einsammeln musst. Und du musst ja dann auch gucken, bei manchen Orten kannst du zwar diese Faust-Tokens abgeben, aber bei manchen brauchst du diese total crazy Smiley-Tokens.
Die du super selten kriegst.
Die du selten bekommst und dann müsstest du ja auch noch das Passende haben für das Feld, wo jetzt die Kassette zufällig liegt.
Ja, und mal abgesehen davon braust du auch echt viele Kassetten für dieses Ziel.
Ja, 4 Stück.
4 Stück. Und wenn du dann mal überlegst, du hast, wie viele Züge hast du im Spiel? Du hast 9.
Nee.
Doch.
Ja.
Doch, wir haben 9 Würfel. Das heißt, wir sind 9-mal dran.
Ja, stimmt.
Dann musst du bei 4-mal davon musst du dir die Kassetten holen. Das heißt, bei 4-mal musst du dir die Karte kaufen, wo du die Kassette kriegst.
Du kannst ja ignorieren.
Ja,
also,
aber
wir sind jetzt ein bisschen zu sehr rein. Ich glaube, ich finde, das ist gar nicht so das Schlimme, was ich random finde
aber
bei den
nein,
Zielen.
Mich stört es aber. Ja. Mich stört es.
Was ich random finde bei den Zielen sind die Ziele, die du im Laufe des Spiels ziehen kannst.
Ja, das sowieso.
So, weil man hat am Anfang zwar ein Start-persönliches Ziel.
Aber das sind keine Ziele. Das sind nochmal
Achievements.
So kleine Aufträge. Ja. Die Ziele sind wirklich, die werden am Ende des Spiels gewertet. Und diese Achievements, mit denen schaltest du, wie gesagt, auch frei, wie viele Ziele du werten darfst. Deswegen ist da nochmal wichtig zu differenzieren.
Und da kann sowas draufstehen wie habe, weiß ich nicht, 2 oder 3 Marker von einer Leiste auf Feldmitte oder auf hab den Marker auf dem Feld ganz rechts. Also bezieht sich häufig auch aufs Leistenklettern oder die Freundschaft. Nur das Ding ist, wenn du das relativ früh holst, dann bringt dir das natürlich noch was, ja. Aber du willst sie auch erfüllen und dann hast du, also das wird alles über die gleiche Aktion getriggert, die Sachen zu ziehen oder auszuspielen. Und je länger das Spiel dauert, desto weniger flexibel wirst du diese Ziele auch überhaupt zu erfüllen. Und dann fühlt sich das auch teilweise wie so ein komplett weggeschmissener Zug an. Und das finde ich sehr unelegant und ist auch so teilweise sehr unbefriedigend für mich gewesen. Gerade in den Partien, wo man noch ein bisschen schlechter war. Insgesamt klingt das jetzt sehr hart. Für mich ist das ein okayes Eurogame, wo ich sagen würde, ja, das hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung, aber es ist jetzt nicht das Spiel, was ich erwartet hätte. Danny Garcia hat einfach ganz tolle andere Spiele gemacht, wo auch vor allen Dingen der Auswahlmechanismus beispielsweise ja sehr stark im Fokus steht. Ne? Bei Barcelona, wie wichtig ist das zu gucken, welche Aktion mache ich wann? Oder bei der Blumenstraße dieses Element mit dem Vorantreiben des
Rädern,
Spiels.
Mit diesen Rädern, richtig, ja.
Genau. Und hier sehe ich aber nicht. Also klar, es ist interessant, dass sich mehr Felder eröffnen, aber die Felder werden ja auch nicht deutlich cooler. Mhm. So, sondern die sind allesamt so ein bisschen, ja. Also ich finde den Auswahlmechanismus hier nicht spannend. Das ist ein Dice-Placer im Endeffekt, wo du ein bisschen manipulieren kannst. Aber für mich war das jetzt hier nicht sonderlich spannend. Und weswegen ich es eben auch nur okay finde, ist, dass ich finde, dass das Thema sehr wenig durchkommt. Also klar, man hat diese Freundschaften und man hat diese Leisten im Kopf, aber im Endeffekt, du guckst jetzt nicht drauf, ah, ich gehe jetzt zu dem Feld. Natürlich macht es Sinn, dass wenn du zum Basketballplatz gehst, dass da vielleicht das Ganze etwas, dass deine sportliche Aktivität nach oben schießt und weiß ich, aber es ist so auch egal, so ein bisschen.
Ja, genau, man achtet irgendwie gar nicht darauf. Es sind halt Leisten, es ist eine pinke und es ist eine blaue Leiste, aber was das jetzt bedeutet, ist wirklich relativ egal.
Ja, und es ist auch nicht so spannend umgesetzt. Ne? Auch die Karten, die sehen zwar alle ganz nett aus, aber auch da, bei den Orten, diese Karten, ich weiß nicht, was die einem dann so sagen wollen. Das mit den Freundschaften finde ich noch am realistischsten, weil man eben ja auch Freundschaften mit den anderen Mitspielenden schließen kann, wenn man auf dem gleichen Feld ist. Das finde ich ganz cool. Und das finde ich ganz gut gelöst. Aber ansonsten kommt das Thema für mich nicht so stark durch, wie ich es mir gerne vorstellen würde. Ja, gerade auch mit diesen Präsenztoken. Also wieso sollte man irgendwie in der Stadt Präsenztoken liegen haben, wo dann der Bus vorbeifährt? Das ist so teilweise mir einfach ein bisschen zu abstrakt. Auch wenn es optisch ja ganz ansprechend aussieht, gerade mit diesem Kopf. Und das Zweite ist, was ich in dem Spiel echt nicht gut finde, ist die Ikonografie. Ne, gerade wenn man es vergleicht mit dem Galactic Cruise, was wir hier schon besprochen hatten und für die Ikonografie gelobt hatten. Das ist ein vehement komplizierteres Spiel als Coming of Age. Aber ich muss hier andauernd in die Regeln gucken, um dann vielleicht für die privaten Ziele oder auch für die Busstops und so, gerade in den ersten Partien, nochmal zu schauen, was ist denn jetzt die Abstufung von dem Symbol? Und das, ich weiß noch, in der Erstpartie hat uns das schon sehr genervt, weil es dann doch überhaupt gar nicht selbsterklärend war.
Ja, würde ich auf jeden Fall alles unterschreiben und ja, wie gesagt, also mir gefällt es nicht. Bei mir ist es nicht besser geworden und ja, bei dir klang es jetzt aber auch dann doch wieder nach doch noch ein bisschen mehr Kritik, als du vielleicht jetzt gestern hattest, als wir es gespielt haben.
Ich finde das, also beim Spielen habe ich trotzdem auch Freude. Ne? Also es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, es ist ein komplett schlechtes Spiel, aber man muss es eben ja auch immer in Relation setzen zu den Spielen, die sonst rausgekommen sind im Eurogame-Bereich. Und da finde ich es da nicht outstanding oder innovativ genug. Also für mich ist das Spiel nicht so, dass ich sagen würde, okay, das muss sich wirklich jeder anschauen, der irgendwie jetzt mal die besten Eurogames des Jahres gespielt hat, haben möchte. Das ist nicht so ein Spiel. Das spielst du mal mit, kannst du dir gerne angucken. Und es tut jetzt auch nicht weh, das zu spielen. Aber ich glaube, bei uns wird das ausziehen. Ne? Das muss man einfach so sagen.
Meiner Meinung nach auf jeden Fall.
Gut. Kommen wir zu einem Spiel, das du, glaube ich, besser findest als ich, weil ich es immer verliere.
Ja? Ja, dann geht es jetzt um Overparked, genau. Offensichtlich.
Overparked ist von Daryl Cho, der auch das wunderbare Come Sail Away gemacht hat, was wir ja schon besprochen hatten. Und in Overparked geht es, wie der Name schon sagt, um ein Spiel, bei dem wir einen Parkplatz befüllen wollen. Ähnlich, man könnte sich das optisch zumindest vorstellen, wie bei diesem Kinderspiel Rush Hour. Ich weiß gar nicht, ob es ein Kinderspiel war. Ich hatte das auf jeden Fall
als Kind. Ich hatte es auch als Kind, aber ich glaube, man kann es auch als Erwachsener spielen. Das war ja so ein Rätselspiel.
Ja.
Da musste man versuchen, ein bestimmtes Auto mal vom Parkplatz runterzukriegen, indem man die anderen Autos verschiebt.
Genau, und hier sieht das genauso aus und es hat auch so eine leichte Schiebemechanik.
Ja, genau, genau, wollte ich gerade sagen. Man kann auch ein paar Autos hin und her schieben.
Aber ich würde sagen, von den Mechanismen erinnert es am ehesten erstmal, zumindest vom Auswahlmechanismus, am ehesten an Planet Unknown. Denn wir haben ein simultanes Auswahlsystem, wir haben ein Lenkrad, also alles ist total thematisch gemacht, in der Mitte liegen. Und eine Person sucht sich quasi eine Karte aus. Das Lenkrad wird so geschoben, dass vor jedem quasi oder für jeden klar ist, welche der fünf ausliegenden Karten die Person nehmen muss. Und dann sucht man sich aus seinen Handkarten, dann hat man nämlich drei, eine aus, die man in dem Zug spielen wird. Und das machen wir auch simultan, also ähnlich wie bei Planet Unknown geht das recht zügig. Zügig, was? Also Autos, aber naja. Und wollen dann unter anderem Ziele erreichen, die von Partie zu Partie unterschiedlich sein können. Wir wollen große Autogruppen aneinander haben von der gleichen Farbe. Wir wollen manche Trucks umschlossen haben. Und wir können auch Motorräder noch als Joker irgendwie reinbauen. Und wir wollen möglichst wenig Autos nicht auf den Parkplatz bekommen, könnte man sagen.
Genau, wenn wir es nämlich nicht schaffen, die regelkonform einzupuzzeln, die Autos auf unserer Karte, dann müssen wir die außerhalb auf so einem Ersatzparkplatz quasi abladen. Wenn wir die Verkehrshütchen überdecken, müssen wir die auch abladen. Wir haben da zwar während des Spiels manchmal noch die Möglichkeit, wieder diese Autos auf unserem Parkplatz zu fahren, aber ansonsten geben die am Ende Minuspunkte. Und wir können Schlüssel freischalten, indem wir die Quadranten auf unserem Parkplatz füllen und auch über Karten können wir welche bekommen. Mit diesen Schlüsseln können wir die Autos ja in der Reihe oder Spalte fahren lassen und die da verschieben. Beziehungsweise am Ende des Spiels Minuspunkte ausgleichen. Und ich finde, das ist ein sehr, sehr schönes Puzzlespiel. Mir gefällt es wirklich sehr gut. Es macht mir viel Spaß, dieses Puzzle immer zu erfüllen. Und bei dir ist es so ein kleines Auf und Ab, würde ich mal sagen.
Ich würde sagen, es ist eine Hassliebe so ein bisschen.
Ja, es ist eine Hassliebe, das trifft es.
Das habe ich sehr selten bei Spielen und es lag ja tatsächlich schon auf dem Auszugsstapel. Und dann habe ich heute gesagt, nee, komm, wir spielen das jetzt nochmal.
Und ich habe noch gesagt, bist du dir sicher, sonst bist du wieder frustriert.
Ja, und das Spiel frustriert mich wirklich, denn ich bin unfassbar schlecht in diesem Spiel, wobei es heute fast für einen Sieg gereicht hätte, umso frustrierender war es dann, dass
es wieder
das
tat mir auch wirklich sehr leid dann.
Ich weiß nicht, ich verstehe auch nicht, warum du das so gut hinbekommst. Würdest du sagen, das Puzzeln ist leicht für dich? Weil wir haben ja jetzt viele Puzzlespiele, Applejack, Framework,
ja,
Insel
doch,
der
Katzen. Ich würde schon sagen, das ist leicht für mich.
Aber würdest du sagen, das ist genauso schwer wie die anderen auch, weil ich finde es vehement schwerer, gut einzupuzzeln. Weil das Problem ist ja, wir haben ja keine festen, vorgegebenen Formen, ja, sondern wir haben auf Karten auch mal eine Lücke drauf, wie wir die Autos einpuzzeln können, müssen, wie auch immer. Wir haben da gewisse Sachen, die wir beachten müssen und wir dürfen die zwar drehen, aber spiegeln dürfen wir es auch schon mal nicht. Und wir haben diese blöden Hütchen, die wir umbauen wollen. Aber eigentlich ist mir auch jedes Mal egal, weil ich denke, nee, dann baue ich lieber das Passende ein. Also ich habe das Gefühl, ich treffe immer die schlechten Entscheidungen bei diesem Spiel.
Ja, ich glaube, ich kann das ganz gut sehen, wo das dann gut hinpassen könnte und wo dann vielleicht die anderen Handkarten, die ich habe, dann auch noch gut hinpassen könnten, wenn ich nicht eine bessere Karte finde. Also ich kann das, glaube ich, ganz gut vorausplanen, wo ich das hinlege, damit ich später da den Parkplatz ganz gut füllen kann.
Ja, und du bist auch immer fertig mit dem Parkplatz,
genau,
und ich nicht, ne?
Genau, und ich habe auch jedes Mal dann höchstens ein oder zwei Feldern als Lücke und die kann ich dann noch mit den Schlüsseln abdecken, um keine Minuspunkte zu bekommen. Also irgendwie mache ich das immer ganz vorne. Und bei Applejack kann ich das aber auch ganz gut, das antizipieren, ja, wo ich das
Applejack
hinlege. Ja, bei
Applejack fällt's mir auch einfach.
Ja, aber bei Insel der Katzen zum Beispiel habe ich ja ein bisschen größere Probleme.
Stimmt.
Weil ich habe immer das Problem, dass ich dann daran scheitere, dass ich so viel Minuspunkte über die Räume bekomme.
Okay, also man könnte sagen, mir liegt es überhaupt nicht. Ich würde es auch als ein komplizierteres Puzzlespiel ansehen. Also für mich ist das weit entfernt von einem Framework oder so, wo man, oder auch ein Patchwork, ja, wo man ja sehr feste Teile hat. Ja, also man kann ja damit rechnen, was man noch bekommen könnte, und man puzzelt das einfach so richtig und kann das drehen und wenden, wie man möchte. Vielleicht fehlt mir auch so dieses Vorausplanen in diesem Spiel so ein bisschen. Dieses, also ich mir persönlich, weil ich das irgendwie nicht hinbekomme, dass ich schon 3 Züge im Voraus mir überlege, dann könnte ich das gleich damit abschließen oder wie auch immer. Ich würde es als ein, ja doch, knackiges Puzzlespiel trotzdem ansehen. Würdest du sagen, das fordert dich trotzdem heraus in jeder Partie? So auf eine gewisse Weise, gerade auch wegen den Zielen?
Auf eine gewisse Weise, aber ich finde das, also es ist für mich schon eher ein fluffigeres
Puzzlespiel. Okay, das ist interessant. Ja, für mich gar nicht. Also ich finde, das ist für mich eher so ein expertigeres Puzzlespiel. Also jetzt nicht von den Regeln her, sondern von der Schwierigkeit, es gut zu puzzeln. Ist für mich sehr schwer, finde ich.
Ja, interessant, dass sich das so unterschiedlich verhält.
Total interessant. Generell kann man sagen, wenn eine Person auch auf die Ziele spielt, muss die andere Person auch auf die Ziele spielen. Ansonsten, glaube ich, hast du keine Chance.
Ja, ja, das stimmt.
Von daher habe ich das jetzt mittlerweile nach den vielen Partien, die wir hatten, auch heute zumindest geschafft, die vielen Sachen als Erster hinzubekommen, aber hat nicht gereicht.
Aber das dritte nicht.
Ja, genau, das war es nachher, das Züngeln an der Waage auch noch, weil es Spiel zu schnell zu Ende war. Auch da fehlt mir dann der Überblick. Da muss ich, glaube ich, häufiger mal zu dir rüberschauen. Es ist auf jeden Fall schnell gespielt. Also das kriegt man, wir zu zweit schaffen das locker in einer Viertelstunde. Ich würde sagen, das kriegt man aber auch in 30, 45 Minuten gut runtergespielt. Ich glaube, auf der Packung steht auch 20 bis 30 Minuten, dadurch, dass man ja simultan spielt. Und ich würde sagen, das Spiel gefällt mir auch vom Material richtig gut. Wir haben ein Double-Layer-Board, wo wir die Sachen hin und her schieben können. Die Optik ist sehr ansprechend, finde ich. Man hat diese klassische Draufsicht irgendwie. Das Spiel hat eine Menge Elemente. Also ich finde generell ist das auch von den unterschiedlichen Elementen, die im Spiel drin sind, auch recht viel. Also man hat manchmal Karten, da kann man ein Auto wieder zurückbringen oder man kriegt ein Motorrad. Bei dem anderen hast du irgendwie eine Lücke drin, bei dem anderen hast du eine T-Form irgendwie. Und man will ja auch diese Gruppen von Autos aneinander haben.
Ja, und es gibt ja auch noch, jeder hat noch in seiner Farbe LKWs, die alle einzelne andere Wertungsbedingungen haben. Mit denen haben wir einmal gespielt. Und da bist du gar nicht klar gekommen, deswegen haben wir wieder die Standard-LKWs genommen.
Ja, ich habe gesagt, ich müsste jetzt erstmal das normale einmal gewinnen, bevor wir die reintun können, weil das hat mein Kopf da nochmal mehr gefordert. Ich glaube, dich aber da auch, ne? In der Partie warst du auch sehr... Also ich glaube, du hast auch nicht so viele Punkte über diese Trucks gemacht gehabt.
Doch, tatsächlich, glaube ich schon.
Ja, jedenfalls,
da
sind so Sachen...
Ja, weil ich dann so perfektionistisch werde und dann wollte ich die auch alle erfüllt bekommen.
Das ist total interessant, weil da sind dann so Sachen dran, wie an dem LKW dürfen nur 2 unterschiedliche Farben angrenzen oder dieser LKW braucht 3 LKWs aneinander angrenzen und die sind alle unterschiedlich und du musst dich dann ja auch direkt entscheiden, wenn du ihn hinplatzierst, welchen du nimmst. Im Basisspiel haben die einfach die Bedingung, dann sind es so braune LKWs, dass die einfach umschlossen sein müssen und das krieg sogar ich hin. Ja. Auf jeden Fall sehr cooles Puzzlespiel, wo ich mir nicht sicher bin, ob das auch noch lange bei uns im Regal bleibt, einfach weil ich so frustriert bin. Aber ich finde, das ist ein ganz interessantes Spiel und finde das auch, ich kann dem Spiel anrechnen, dass es ein richtig gutes Spiel ist. Nur mir gefällt es nicht so gut, wie es ist, weil ich einfach nicht so gut in dem Spiel bin.
Aber das kann ich akzeptieren. Du hast es immerhin wieder vom Auszugstapel runtergenommen nach der Partie heute und gesagt, das kann ruhig bleiben. Ich weiß, dass es nicht dein Lieblingspuzzlespiel werden wird. Aber ich freue mich, wenn du es nochmal probieren möchtest. Aber ich verstehe auch, wenn du es nicht so häufig spielen möchtest.
Ja, vielleicht muss ich es einfach mal wieder anders spielen. Das kann ja auch sein.
Ja, vielleicht brauchst du erstmal so ein Win einfach.
Ja, das könnte sein. Ja, ein Win braucht man auch bei dem Spiel Sumo. Ein ganz kleines, kurzes 2-Personen-Stichspiel.
Das war ja ein witziger Witz.
Das war kein Witz, das war ein Übergang. Ja. Und in Sumo spielen wir beide Sumo-Ringer, die gegeneinander spielen. Und bei dem es darum geht, ein klassisches Stichspiel erstmal, ja, also wer einen Stich gewinnt, schiebt den anderen quasi an den Rand des Rings. Und wenn er dann nochmal gewinnt, dann schiebt er ihn raus und hat das Spiel gewonnen.
Genau. Oder es gibt ein paar ganz besondere Finisher-Moves,
genau,
mit denen man sofort gewinnen kann. Das ist zum Beispiel, wenn du eine 1 gegen eine 5 in derselben Farbe spielst.
Ja,
oder eine 4 gegen eine 1 in derselben Farbe.
Genau. Oder du stehst am Rand und wirfst eine Karte ab, die nicht der Farbe entspricht, die bedient werden muss, die eine 2 hat. Dann hat man sofort gewonnen. Das sind so kleine Siegbedingungen, die tatsächlich ja auch ein ganz cooles Element sind. Also das Spiel kann auf verschiedene Art und Weisen enden.
In der Theorie.
Nö, ist auch
das ein cooles Element.
In der Praxis ist es so, dass die zumindest alle mal funktioniert haben in den Partien, die wir gespielt haben. Also die unterschiedlichen Siegbedingungen sind auf jeden Fall ein Pluspunkt bei dem Spiel. Das kann man schon sagen. Insgesamt ist das ein Spiel, das geht sehr, sehr schnell. Ne? Also man kann hier wirklich von 2-3 Minuten reden. Ne?
Ja.
Bei Board Game Geek steht auch 5 Minuten. Ich würde sagen, das passt schon. Ne? Und mir persönlich, muss ich sagen, ist das auch einfach ein bisschen zu wenig. Ne? Also wir haben eine kleine Berechenbarkeit natürlich drin, weil wir, jeder hat, glaube ich, 8 Karten und 4 sind zur Seite und dann sind es eben 4 verschiedene Farben mit den Kartenwerten 1 bis 5. Das heißt, ich weiß, wenn ich eine lange Kartenfarbe habe, dass der andere wahrscheinlich weniger hat, logischerweise. Und kann dann versuchen, darauf zu spielen, dass ich vielleicht irgendwie mal eine 2 abwerfen kann oder wie auch immer. Aber in der Praxis funktioniert das gar nicht so gut. Denn das Spiel ist auch schon sehr glücksbasiert. Ne? Also wenn ich gewisse Karten habe und der andere nicht, dann ist es für mich deutlich einfacher. Ich weiß aber auch nicht, welche Karten hat jetzt genau der andere. Hat er jetzt die Karte überhaupt da drin oder nicht? Und es fühlt sich dann so ein bisschen beliebig zwischendurch leider an. Das war so mein Eindruck von dem Spiel. Wie sah es bei dir aus?
Ja, auf jeden Fall. Also ich fand, das war auch durchaus schon ein bisschen beliebig. Man hat schon versuchen können, ein bisschen drauf zu spielen, dass man nicht, also dass man guckt, dass die 1 raus ist, wenn man die 5 spielt, dass man da nicht gekillt wird mit. Aber irgendwie war es, fühlte es sich so ein bisschen belanglos an, einfach weil es auch immer so kurz war.
Ja, also ich würde sagen, belanglos ist ein Punkt, den ich auch so unterschreibe. Ich finde, es hat ja ganz nette Ideen, aber für mich ist das irgendwie noch, fühlt sich das nicht an, als wäre das jetzt ein komplettes Spiel. So, na, also das geht so schnell zu Ende und klar, das hat dann seine Nische, in der es funktioniert und das wird bestimmt auch seine Fans finden, aber wir haben jetzt so viele gute Zwei-Personen-Stichspiele auch gespielt, dass ich sagen würde, ja, ich weiß nicht, ob es das jetzt gebraucht hätte. Na, und da muss ich sagen, gucken wir mal bei dem Verlag Bright Eye Games, die haben ja auch dieses Kachi, glaube ich, rausgebracht, Kachi. Das haben wir ja auch bei der Messe mitgenommen. Das sieht ja auch ganz interessant aus. Catchy heißt es tatsächlich mittlerweile. Okay. Also für ein Zwei-Personen-Stichspiel würde ich sagen, ich war kurz davor, es zu importieren und dann war es ja bei der Messe. Ich würde sagen, kann man sich anschauen, aber macht jetzt auch für mich nicht genug Neues. Ne? Also dieses, ich gewinne den Stich, wenn, oder das Spiel, wenn ich die Karte mit der fange und so, das kennen wir auch aus anderen Stichspielen. Ne? Also es war mir jetzt auch ein bisschen wenig innovativ, ehrlicherweise.
Ja, definitiv. Und da ist es leider nicht über unseren Stichspiel-Threshold drüber gekommen.
Ja, genau, das ist eine gute Aussage. Vor allen Dingen, weil es ja auch dann so war, selbst wenn jemand so einen Finisher-Move gemacht hat, ne, ich spiele die 4 und du schmeißt die 1 rein und ich gewinne dann sofort, war dann so, ja, okay. Das hat jetzt nicht lang gedauert.
Ja, es ist so unbefriedigend irgendwie.
Ein bisschen, ja. Aber trotzdem, ja, ein Zwei-Personen-Stichspiel. Ja, und weiter geht es mit einem Spiel, bei dem du auch ein bisschen Unbehagen gespürt hast, kann man sagen.
Oh ja, definitiv. Ich finde es sehr, sehr unangenehm.
Und man kann schon mal sagen, dass wir definitiv nicht die Zielgruppe des Spiels sind. Zumindest nicht, nachdem wir euch erklärt haben, warum nicht. Denn eigentlich sind wir die Zielgruppe, weil wir mögen Social Deduction Spiele sehr gerne. Und wir mögen Zwei-Personen-Spiele sehr gerne. Und deshalb war Dark Romance von dem Verlag Funtails natürlich auf unserer Wunschliste für die Messe ganz, ganz weit oben. Gemacht wurde es von Dr. Hans-Joachim Höh, der auch schon Feed the Kraken gemacht hat, und Christoph Schilling, der unter anderem auch My Goldmine gemacht hat. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Das war dieses Spiel mit dem Drachen, das kam damals bei der Arbeit tatsächlich ganz gut an.
Ich glaube schon, ja.
Genau, und Dark Romance ist, man könnte es wirklich einfach so sagen, ein Zwei-Personen-Social-Deduction-Spiel, bei dem wir im viktorianischen, in einer viktorianischen Welt sind, muss nicht mal unbedingt London sein, und wir treffen aufeinander. Und Dark Romance heißt ja schon das Spiel, und so ist es auch aufgezogen. Ja, also es gibt verschiedene Rollen, die miteinander interagieren können. Das können zum Beispiel Baron sein, Vampir, Dämonenjäger, was haben wir noch? Poet. Oder, was haben wir noch? Betrüger?
Genau, Betrüger.
Ja.
Und je nach Rolle, beziehungsweise nach Rollenkombination, haben wir unterschiedliche Ziele. Wenn wir jetzt zum Beispiel, es gibt die Rolle immer in männlicher und weiblicher Form. Wenn wir jetzt beispielsweise Graf und Gräfin haben, dann wollen wir quasi mit Liebe gemeinsam gewinnen. Beziehungsweise gewinnen wir gemeinsam, wenn wir halt Liebe bis zur Mitte des Spielfelds bringen. Wenn wir Graf und Vampirin haben, dann möchte der Graf die Vampirin umbringen, glaube ich. Und die Vampirin möchte den Grafen verführen und beißen.
Ja, so ungefähr. Ja. Also ob das jetzt genau die Abhandlung ist, weiß ich jetzt nicht. Aber
wir haben immer
unterschiedliche
Ziele. Und was machen wir in dem Spiel? Wir ziehen immer zwei Karten und wählen eine davon aus, die wir ausspielen. Und die andere Person reagiert. Und wir haben auf der Karte immer Symbole. Das ist dann zum Beispiel ein Herz oder ein gebrochenes Herz und ein Dolch oder Manipulation, glaube ich, für den Vampir. Und die zweite Person wählt quasi immer die Reaktion aus und die Symbole, die dadurch auf dem Spielbrett vorangeschoben werden.
Man könnte sich das vorstellen, weil die Karten haben natürlich ein riesiges Bild drauf und auch eine Überschrift, wie zum Beispiel die Bootsfahrt bei Mitternacht, ja, und hat dann auch Artwork drauf, und man fragt quasi den anderen, würdest du mit auf eine Bootsfahrt bei Mitternacht? Und die sagt dann, ja klar, kann ich machen. Und dann schiebst du die Marker nach vorne, die auf Ja sind, oder sagst, nein, was fällt dir denn ein, du Schuft? Und lachst du, ne? Und schiebst die Marker dann nach vorne, wie bei der negativen Antwort. Es gibt quasi immer positiv oder negativ. Und der Clou des Spiels ist ja, dass du gar nicht weißt, was jetzt eigentlich dein Ziel ist, weil du musst ja herausfinden, was die andere Person für eine Rolle hat. Ja, also ich bin ja vielleicht jetzt Graf und muss erstmal herausfinden, bist du Vampir oder bist du Betrüger oder bist du, wer bist du eigentlich? Bist du Poet oder Vampirjäger, also Dämonenjäger, oder was bist du eigentlich? Und je nachdem ändern sich ja auch unsere Siegbedingungen komplett. Ja, dann ist das Herz gar nicht mehr gut plötzlich für mich.
Mhm.
Und das macht es enorm schwer zu deduzieren, weil wir ja beide nicht offensichtlich von Anfang an unsere Marker nach vorne schieben wollen, weil wir ja auch ein bisschen bluffen wollen vielleicht. Aber nachher sind wir beide dann ja auch komplett verwirrt gewesen bei den Partien, dass wir gar nicht mehr wissen, was bist du denn jetzt eigentlich? Und plötzlich ist es nachher dann bei uns zumindest relativ beliebig gewesen, was nachher ganz vorne war, weil wir ja gar nicht wussten, was der andere jetzt war.
Genau, das ist das Problem. Wir haben irgendwie in diesem Spiel noch nicht so ganz gecheckt, wie man das deduzieren soll.
Und wir haben echt viele Partien gespielt, so ist ja nicht. Wir haben dem Spiel bisher sehr viele Chancen gegeben und wir haben auch diverse Level jetzt gespielt, auch mit der neuen Rolle, weil ich auch der Meinung war, wir müssen jetzt schon auch die kompletten Rollen einmal durchgespielt haben. Die letzte Rolle, die dazukommt, macht es nochmal schwerer, weil da kannst du nur gewinnen, wenn der andere quasi das Spiel beendet und dann mit dem richtigen Symbol, also ganz wild. Insgesamt war es aber bei uns häufig so, dass die Partien so geendet sind, dass irgendein Symbol, was keinen von uns beiden was gebracht hat, gewonnen hat. Und dann geguckt wurde, was ist denn jetzt der Tiebreaker? Was ist denn jetzt das nächste Symbol, was danach ist? Was ja erstmal per se nichts Schlechtes ist. Aber ich mag Social Deduction Spiele ja, weil irgendwann so ein bisschen sich erschließt, wer ist denn jetzt die andere Person?
Genau, das finde ich auch spannend. Und ja, man soll während des Spielverlaufs quasi anhand der Entscheidungen, die die andere Person trifft, das deduzieren können, aber manchmal mache ich ja auch einfach was ganz anderes als das, was ich brauche.
Du musst es ja auch machen, sonst ist ja obvious, was du machst.
Ja, und das ist halt so ein bisschen das Problem, dass uns das so ein bisschen zu wenig ist, was man daraus wirklich schließen kann, und das ist zu wenig handfest quasi. Und
naja, das andere Ding ist halt auch, dass du immer nur zwei Karten ziehst und es auch sein kann, dass da die ganze Zeit Symbole drauf sind, die du jetzt gerade beide irgendwie nicht brauchst oder du denkst, die bringen dem anderen etwas. Aber du weißt ja auch die ganze Zeit nicht, ist das wirklich jetzt so oder nicht? Klar, das hat eine gewisse Atmosphäre, ne? Also nicht zu wissen, was der andere ist. Aber wenn beide verwirrt sind, beide Seiten, dann leidet so ein bisschen das Spiel. Klar, ich habe schon einen Eindruck, bist du jetzt eher gut oder eher schlecht? Weil es gibt ja Rollen, die wollen einfach den Tod, wie der Vampir beispielsweise eher. Oder sind eher negativ eingestellt.
Ja, aber auch nicht unbedingt.
Auch da weißt du ja nicht, denkt die Person jetzt, dass du der Vampir bist.
Du hast ja eigentlich, ich sag mal, als Beispiel Vampir hast du, glaube ich, jedes Symbol oder fast jedes Symbol einmal und eins doppelt.
Das hast du bei den meisten quasi. Rollen ja eigentlich.
Ja, aber dementsprechend kannst du das gar nicht unbedingt sagen, dass eine Figur eher schlecht eingestellt ist, weil es kommt ja immer drauf an, was der andere ist.
Ja,
und das
musst
ist
du
ja,
ja
das
wissen.
Problem.
Ja.
Ich muss ja dich täuschen und gleichzeitig rausfinden, was du bist, um überhaupt zu wissen, auf was ich spielen muss. Und dementsprechend muss ich ja quasi alles erstmal probieren, weil ich weiß ja selber gar nicht, auf was ich spielen muss. Und dadurch kann ich ja gar nicht so eindeutig spielen, dass du rausfindest, was ich bin. Ja. Und das ist so ein bisschen dieses, also für mich beißt sich das so ein bisschen. Das ist
das
für
so,
mich
so
wie
ein
so,
Teufelskreis so ein bisschen.
Ja, für mich ist das so wie dieses, hier, dieses Escher mit den...
Escher? Ach so, ja,
dieses,
das Escher,
ne,
ja, da
Escher-Ding,
wo ich im Museum war, genau.
Ja. So diese unmögliche Form so ein bisschen. Ja. Also ich bin da noch nicht durchgestiegen. Das kann sein, dass wir da einfach zu blöd sind für. Möchte ich uns gar nicht außen vor nehmen, aber irgendwie, ja.
Also mir schließt sich das Deduzieren auch nicht gut genug.
Genau.
So einfach
und
ist es.
Weshalb das Spiel unangenehm ist, ist, dass wir es auch, also das Spiel ist dafür gedacht, dass man das auch so ein bisschen roleplayt.
Ja.
Und das wusste ich vorher zum Beispiel gar nicht.
Ich schon?
Ich nicht, weil sonst hätte ich schon direkt gesagt, dass mir das, glaube ich, nicht gefallen wird.
Ja.
Aber ich finde das sehr unangenehm. Also, ich weiß nicht. Es ist, ich glaube, wenn man da sich so ein bisschen mehr reinversetzt und das ein bisschen fühlt und dann wirklich, weiß ich nicht, sagt, oh, ich komme am Abend zu deinem Zimmer und klopfe an und lese dir eine gute Nachtgeschichte vor oder so.
Ups, eine unsittliche Berührung.
Ja. Keine
es
Ahnung,
ist halt
es ist, und ich finde das sehr unangenehm, das liegt mir halt überhaupt gar nicht, das ist so gar nicht meins, und wenn man sich da vielleicht ein bisschen mehr fühlt, dann macht es vielleicht auch noch ein bisschen mehr Spaß einfach.
Ich glaube, das ist so das Hauptkaufaugenmerk eher, in meinen Augen. Das Spiel bietet ein tolles Konstrukt, um ein Zwei-Personen- Roleplay daraus zu machen. Jetzt nicht Rollenspiel in einem Schlafzimmer-Sinne, sondern wirklich eher eine Art Rollenspiel. Man setzt sich hin und schlüpft in eine Rolle. Das bietet das Spiel, weil es ein gutes Konstrukt darum hat. Ich habe bei BoardGameGeek auch Kommentare gelesen oder Bewertungen gelesen, wo Leute gesagt haben, ich habe das mit meiner Frau gespielt und wir haben da, ich weiß nicht, wie lange uns Geschichten überlegt, wie wir jetzt von dem Schlafzimmer auf das Boot gekommen sind. Also da wurden sich so richtig Geschichten draus konstruiert. Dabei ist es bei uns einfach nur bei den zwei Karten geblieben. Nächtlicher Besuch und Schiffsfahrt bei Nacht. Ja. Und bei denen ist aber dazwischen eine ganze Geschichte passiert. Und ich glaube, wenn du sowas magst, dass du sagst, wir werden jetzt beide zusammen kreativ und schlüpfen da voll in die Rolle, dann kann das, glaube ich, ein richtig cooles Spiel
werden. Ja, und
das
mag ich nicht und das kann ich auch nicht. Ja. Und da, ich weiß nicht, da bin ich auch nicht in meiner Comfortzone.
Ja, also, das ist ja auch vollkommen legitim. Für mich ist es, glaube ich, auch dadurch, dass es ja auch so ein bisschen unsittlich wird, ne, unsittliche Berührung, weiß ich nicht. Ich möchte jetzt auch gar nicht über die ganzen Karten sprechen, ne? Aber sind ja, das Dark Romance kommt ja schon rüber, ne? Auch dieses teilweise toxische Vampir und Braut oder Bräutigam, was ich total super finde und total hervorheben will bei dem Spiel, ist die Diversität. Also es gibt jede Rolle zweimal, einmal als Mann, einmal als Frau oder wie auch immer man das interpretieren möchte. Und man zieht ja am Anfang zufällig das Ding. Das heißt, auch ich spiele eine weibliche Person in dem Spiel und wir können auch eine gleichgeschlechtliche Liebschaft dort eingehen. Es wurde auf Diversität auch bei dem Thema kultureller Hintergrund, zumindest so, was ich so gesehen hatte, auch drauf geachtet. Also da steckt eine Menge Arbeit, glaube ich, auch beim Thema Diversität drin und das finde ich total super bei dem Spiel. Und das passt auch gut da rein. Also ich finde auch, das fühlt sich da auch total gut an. Und wie ich sagte, ich glaube, das Spiel kann wirklich ein Türöffner für Paare sein, die sagen, wir wollen irgendwie auch nochmal, wir kennen uns aus Das schwarze Auge und wollen das jetzt nochmal machen. Das habe ich ja früher sehr viel gespielt. Und ich glaube, du wärst da einfach nicht die Person für, die das auch hätte spielen sollen können, wie auch immer. Also wenn dir diese Situationen natürlich unangenehm sind, wo du irgendwie vollkommen etwas Hirngespinstiges machen musst und dir alles vorstellen musst und dir überlegen musst, wie kriege ich denn daraus jetzt eine Geschichte konstruiert? Ja, dann macht einem dieses Spiel, glaube ich, keinen Spaß. Was man aber wissen muss, ist, dass der Rollenspielaspekt definitiv mehr der Unique Selling Point ist als das Zwei-Personen-Social-Deduction-Spiel, ja, für das gesagt, wir das gekauft haben.
Ich glaube, wenn man das nicht fühlt mit dem Roleplaying-Aspekt, dann funktioniert es auch nicht so gut.
Es hat seine Ansätze, ne? Also du kannst auch so ein bisschen was manipulieren, wie du Symbole noch dazu bekommst, indem du bestimmte Karten ausspielst und es gibt noch Sonderaktionen, die du irgendwie triggern kannst. Aber das ist alles in allem für mich mechanisch keine Offenbarung. Das ist nicht das Zwei-Personen-Social-Deduction-Spiel, was ich gebraucht hätte. Wir erinnern uns an Mantis Falls, was wir eine Menge Partien gespielt haben und worüber wir hier bestimmt irgendwann auch nochmal sprechen, weil das kommt immer wieder bei uns auf den Tisch, bei dem aber Situationen passiert sind, wo wir mit offenen Augen und offenem Mund da gesessen haben und gesagt haben, was geht denn jetzt ab?
Und da weiß ich noch, da hast du auch häufig gesagt, oh, jetzt ist mir unbehagen.
Aber nur, weil man nicht wusste, wie ist denn jetzt die andere Person eingestellt, genau. Nicht wegen der Situation des Rollenspiels. Also Mantis Falls ist komplett ohne Rollenspiel, mit versteckten Rollen. Man versucht, kooperativ ein Ende zu erreichen. Aber
oder auch nicht.
Es kann halt sein, dass einer Verräter ist und mit den Leuten, die hinter einem her sind, unter einer Decke steckt. Und du weißt es halt die ganze Zeit nicht. Fällt er dir jetzt gleich in den Rücken oder nicht? Und das bringt so die ganze Zeit so eine Intensität mit, ja, die man auch bei Battlestar Galactica kennt oder von anderen Social-Action-Spielen. Die hatte ich jetzt hier gar nicht. Dieses Feeling kommt hier bei Dark Romans für mich nicht auf.
Ja, vielleicht
wahrscheinlich
schon,
auch wegen dem Rollenspiel-Aspekt.
Genau, wahrscheinlich schon, wenn man es halt dann so auch richtig spielt, wie es eigentlich angedacht ist.
Ja, aber und ich finde es trotzdem wichtig, dieses Spiel auch vorzustellen, weil ich glaube, jeder kann ja jetzt auch selber entscheiden, ist das ein Spiel, was ich mit meinem Partner, Partnerin oder auch mit Freunden spielen würde oder nicht.
Ja.
Das muss man ja einfach sagen. Ich finde nur, der mechanische Aspekt war mir einfach insgesamt ein bisschen zu schwach, um da wirklich eine Deduktion rauszukriegen.
Genau, und ich glaube, es ist deutlich geworden, dass es wahrscheinlich wirklich nur was für euch ist, wenn ihr euch da wirklich drauf einlassen könnt und wollt. Denn es wird auch wirklich in der Anleitung explizit geschrieben, man soll sich die Geschichten ausdenken, man soll das ausschmücken.
Ich glaube, das funktioniert richtig gut, weil du von dem Spiel ja auch die Karten sind ja wirklich sehr präzise und es sind auch viele Karten und da kannst du schon kreativ werden, ne? Aber wir sind's nicht und bei uns geht dann ein Spiel unter 10 Minuten, glaube ich, ne? Und bei anderen, oder vielleicht auch Viertelstunde, und bei anderen geht's vielleicht 1,5 Stunden und die haben einen tollen Abend gehabt. Ist eben der Unterschied, je nach Spielertyp. Und das ist, glaube ich, auch okay.
Ja, definitiv.
Sollte man nur wissen. Und insgesamt trotzdem, ich finde generell auch das Artwork und auch die Aufmachung, diese Buchschachtel und so.
Ja, das ist natürlich cool.
Das ist schon cool, aber ich glaube nicht, dass es bei uns jetzt bleiben wird.
Es ist halt pompös.
Ist sehr pompös.
Also es ist dekadent. Es ist, also so wie es aufgemacht ist, verbreitet das schon auch die Stimmung. Also mit dieser Schachtel in Buchform und so, das ist schon sehr cool.
Ja, auf jeden Fall. Ja. Gut, das soll es für heute gewesen sein.
Ja, haben wir euch ein paar nette oder nicht nette Spiele näher gebracht.
Zumindest auch viele einzigartige Spiele dabei und ein bisschen Einheitsbrei.
Das stimmt.
Alles dabei heute.
Ja.
Ein bunter Blumenstrauß, wie ich am Anfang gesagt habe. Wenn ihr uns noch eine Nachricht schreiben wollt zu einem der Spiele, vielleicht habt ihr auch Dark Romans schon gespielt.
Ja, genau, das ist nämlich das Problem. Es gibt auf BGG, dachte ich mal, ich guck mal im Forum, ob es da irgendwelche...
So wenig dazu, ja.
Es gibt so wenig dazu.
Ich glaube, das liegt auch daran, dass es ein Kickstarter ist, der ausgeliefert wird und dass eben die Messe die erste Möglichkeit war, es irgendwie im Retail zu bekommen.
Ja.
Und es wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis da viele Meinungen dazu kursieren. Aber das ist wirklich ein Spiel, da würde ich mich auch wirklich interessieren dafür, was andere Leute, die uns hören oder die ich kenne, zu diesem Spiel sagen und ob das irgendwie bei denen ganz anders angekommen ist.
Genau,
ne?
Und ob sich dann rausstellt, dass wir einfach nur zu doof sind und das völlig offensichtlich ist, wie man die Rolle des anderen rausfindet.
Andererseits können wir auch sagen, ey, spielt das doch mit wem anders, aber nee, sorry, das ist ein Spiel, das habe ich wirklich gekauft, um es in einer Partnerschaft zu spielen und nicht um mit dem Tobi. Ich meine, stelle ich mir lustig vor? Stelle ich mir auch
interessant vor? Ich glaube, ihr macht das, würde das lustig machen.
Ich glaube auch. Ah, vielleicht nicht.
Aber vielleicht ist es auch zu unangenehm, dann gibt es keinen Silvesterurlaub mehr.
Ja, also da muss man wirklich die Person für haben, mit der man das machen kann. Aber ich glaube, es ist ein ganz großer Unterschied, ob ich das jetzt ein bisschen lustig aufziehe und das irgendwie mit einem Freund mache oder ob ich das in der Partnerschaft mache. Das wird ein Riesenunterschied sein und von daher, ja, es ist eben so, wie es ist. Wenn ihr uns eine Meinung dazu schreiben wollt oder auch zu den anderen genannten Spielen, vielleicht ist ja für euch Coming of Age das Spiel des Jahres, dann könnt ihr uns auch gerne eure Argumente schreiben. Wie auch immer, wir sind offen und freuen uns für jeden Kommentar oder jede Nachricht gerne bei Instagram oder per Mail. Alles unten in der Beschreibung verlinkt. Und sonst würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Woche.
Genau, habt eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal.
Ciao.
Ciao.